Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gutes Zeug. Mein Name ist Doris Maybach. Ich bin Psychologin, Trainerin und Coach. Dieser Podcast liefert dir Wissenswertes aus der angewandten Psychologie, der aktuellen Gehirnforschung und ich teile mit dir Erfahrungen aus meiner Coaching-Praxis. Gutes Zeug soll dich inspirieren, dich ermutigen, deinen Weg zu gehen und dir helfen, den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Folge. Ich habe mich sehr darauf gefreut, sie mit dir teilen zu dürfen. Endlich ist es soweit. Es haben nämlich in dieser Folge zwei Podcasts zueinander gefunden, die Malocci Gang und Gutes Zeug. Das, was du jetzt hören wirst, ist also eine Koproduktion und sowohl auf der Plattform der Malocci Gang zu finden als auch bei mir. Vor einiger Zeit war ich für das Aufnehmen der Folge bei Anna zu Hause. Sie ist Ernährungsberaterin, zweifache Mama und gemeinsam mit ihrem Mann Ali hostet sie den Podcast, wie schon erwähnt, Malocci Gang, bei dem oder in dem es spannende Gespräche gibt zu den Themen Familie, buntes Leben, Elternsein, Paarsein, Rollenaufteilungen. Was mich immer wieder beeindruckt, wenn ich reinhöre, ist, wie offen sie mit all diesen Themen umgehen. Sie plaudern hier aus dem Nähkästchen und lassen ihre Hörerinnen und Hörer ganz nah, ehrlich und authentisch an ihren Gedanken, Gefühlen und eben an ihren Gesprächen teilhaben. Ich verlinke dir in den Shownotes alles zu Anna, zu ihrem Angebot und wie du sie erreichen kannst. Sei jetzt gerne dabei und fühl dich herzlich eingeladen, dich mit uns an den Küchentisch zu setzen und gefühlt mit uns über die Herausforderungen zu sprechen, die es in der Familie gibt, über chronische Erschöpfung, über schlechtes Gewissen, wie wir mit Vereinbarkeitsthemen umgehen, was uns dazu einfällt und natürlich auch über Gesundheit, wie wir sie erhalten können, welche verschiedenen Aspekte es da gibt. Der eine oder andere Tipp für dich ist hoffentlich und ganz sicher mit dabei. Ich würde sagen, wir starten los.
Hallo Doris.
Hallo Anna.
Ich freue mich so, dass wir dieses gemeinsame Gespräch jetzt führen. Wir haben uns schon so oft ausgetauscht und immer wieder haben wir gedacht, eigentlich hätte jetzt ein Mikrofon mitlaufen sollen, weil der Austausch mit dir ist einfach immer so wertvoll.
Auch jetzt, gell, haben wir gesagt, eigentlich hätten wir schon mitlaufen lassen sollen.
Das ist oft die Gefahr der Vorgespräche, dass man dann schon so tief ins Thema kommt, dass man sagt, so, jetzt müssen wir aufhören, weil sonst nehmen wir schon zu viel vorweg.
Stimmt.
Genau, und ich nutze jetzt einfach gleich die Gelegenheit, mit dir gemeinsam am Tisch zu sitzen und erzähl dir eine kurze Geschichte von unserem heutigen Morgen. Wir sind heute aufgewacht, wir haben mittlerweile ein Schulkind. Und das heißt, der Morgen ist doch ein bisschen mit mehr Zeitdruck als vorher. Wenn es jetzt nur der Kindergarten war, da hat man bis neun dort sein müssen.
Jetzt ist es jetzt neu?
Jetzt ist es drei Viertel acht vor Ort.
Und erste Klasse.
Erste Klasse.
Na bitte.
Erste Klasse. Und man startet dann doch mit einer anderen Dynamik in den Tag. Die Kinder waren heute sehr müde, haben sehr lang geschlafen und dann geht's ums Jausenboxen packen und Schultasche und schauen, dass man schnell rauskommt. Und dann war unsere Tochter schon ready für die Schule und der Ali hat sie dann schon vorweggebracht, weil die Kleinere einfach noch nicht bereit war.
Mhm.
Und ich habe noch unsere jüngere Tochter fertig gemacht und er ist dann noch einmal gekommen, um die zweite Tochter in den Kindergarten zu bringen. Und sie war wirklich weinerlich. Und dann war aber trotzdem, es war besprochen, der Ali bringt sie und er wollte sie bringen. Und wir haben gesagt, so, jetzt, es geht dann manchmal einfach nicht anders. Hat sie in den Kindergarten gebracht und sie hat wirklich geweint. Also sie hat sich gewehrt, sie hat mit den Füßen und Händen um sich geschlagen und wollte einfach nicht rein. Und er hat sie dann wirklich die Treppen raufgetragen.
Oh je.
Und weinend übergeben.
Mhm.
Und ich habe mich so schlecht gefühlt.
Er hat es dir dann erzählt?
Er hat es mir erzählt. Mhm. Auch unsere Nachbarin am Rückweg hat mir erzählt.
Hat es gehört?
Ich glaube, der ganze Kindergarten hat es gehört und alle Eltern. Das belastet mich dann den ganzen Vormittag. Mhm. Dieses Bild, wir haben jetzt unser schreiendes Kind abgegeben. Wohl wissend, dass sie sich dort ja sowieso schnell wieder beruhigt. Das ist ja nicht das erste Mal. Und ich weiß, sie kann Wutanfälle haben, die wirklich eine halbe Stunde dauern. Und dann passt's auch wieder.
Ja.
Und ich weiß, sie ist in besten Händen. Die Pädagoginnen kümmern sich bestens um sie. Und trotzdem lässt mir dieses Gefühl nicht los.
Mhm.
Kennst du das auch?
Ja. Ich glaube, das kennt jede Erziehungsberechtigte, jede Erziehungsberechtigte, weil das Wissen, und das ist ja manchmal das, was man dann überhaupt nicht versteht, das Wissen hilft ja nicht in dem Moment.
Ja.
Du kannst ja noch so sehr versuchen, dich zu beruhigen. Dein Gefühl ist ein anderes. Und du glaubst dir ja in dem Moment selber nicht. Das heißt, kognitiv schon.
Ja.
Und das ist vielleicht gleich das, was so generell auch dann gerade in der Elternschaft, auch in der jungen Elternschaft vor allem, uns immer wieder begegnet. Wir wissen was und das Gefühl dazu ist ein ganz anderes, weil dein Nervensystem, dein autonomes Nervensystem, auf das du eben nicht so einen Einfluss hast, wie auf deine Gedanken, zurückmeldet, Moment mal, da ist irgendwas jetzt gerade nicht sicher.
Mhm.
Und ich fühle mich als Mama verunsichert.
Mhm.
Und dieses ganz Tiefe, das können wir nicht mit Gedanken beruhigen, sondern da müssen wir andere Wege finden.
Mhm.
Und diese anderen Wege sind über den Körper wieder hinein in den Geist. Aber wenn du mich fragst, kenne ich's? Ja. Also ja, überhaupt die Frage, ist es richtig, was ich mache?
Ja.
Ist es für mein Kind gut, was ich mache?
Ja.
Auf welche Kosten geht es, wenn ich jetzt was mache, was vielleicht mir gerade gut tut?
Ja.
Wer muss darauf verzichten oder auf irgendetwas verzichten, wenn ich jetzt meinen Weg gehe? Also dieses Spannungsfeld, würde ich jetzt einmal sagen.
Ja.
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 Und dass wir oft als Mütter uns dann, ich habe es heute beobachtet, der Ali hat es super cool gelöst.
Mhm.
Er ist wirklich, er ist ruhig geblieben, er hat versucht zu singen, sie zu beruhigen und ist auch zurückgekommen und für ihn war das abgehakt.
Mhm.
Er kann viel besser damit umgehen und bei mir wirkt es viel länger nach. Jetzt ist halt natürlich auch oft leider das Thema der Mütter, die sich dann länger Gedanken machen oder eben diese Mom-Guilt,
ja,
spüren, dieses schlechte Gewissen.
Ja.
Du hast jetzt gerade gesagt, es gibt diese Atemübungen, die man ja machen kann, einfach um den Körper mal zu beruhigen,
absolut,
dass der Geist nachkommt.
Ja, also ich glaube, die somatische Arbeit ist da total wichtig. Da
ja
steigen wir schon jetzt so von.
Ja.
Das ist gleich die Steilvorlage, ja, weil
ja
das gleich auch ein Teil der Lösung, glaube ich, ist, tatsächlich nicht zu erwarten, dass unser uraltes System, dass man das so behandeln kann, wie etwas, wo ich mechanisch vorgehen kann, ja, wo ich einfach mit Gedanken sagen kann, jetzt beruhigst du dich, sondern ich glaube, dass es ganz viel hilft, wenn man weiß, dass das erstens einmal normal ist,
ja,
dass unser Gehirn eine Fehlersuchmaschine ist,
ja,
ein Überlebensorgan in erster Linie, dass wir da einfach uns keine Sorgen machen müssen. Das ist ganz normal.
Mhm.
Es ist normal, dass du drüber nachdenkst. Du bist ein empathischer Mensch. Du bist eine liebende Mama.
Mhm.
Du möchtest die Dinge richtig machen. Da ist ja überhaupt nichts dagegen einzuwenden.
Ja.
Und alles, was kommt, was dem irgendwie entgegengeht, beunruhigt dich.
Ja.
Jetzt ist es nur so, dass natürlich unser Alarmsystem in unserem Kopf, in unserem Gehirn sehr sensibel eingestellt ist. Das heißt, es ist keine Lebensgefahr,
ja,
weder für dich noch für deine Tochter. Und trotzdem meldet dir dein Nervensystem aber zurück, Unsicherheit, Alarm, Alarm, die Glocken bimmeln in dir. Das zu wissen ist wichtig, das ist auch normal.
Mhm.
Wir haben ein übertrieben eingestelltes Alarmsystem in uns und immer wieder gibt's Fehlalarme.
Mhm.
Und diesen Fehlalarm kann ich aber nicht einfach gedanklich ausschalten.
Mhm.
Und da muss ich erst die Aufregung, die Aufruhr, die gerade in meinem Körper ist, ernst nehmen,
mhm,
Ich darf sie wahrnehmen natürlich, das ist einmal das Wichtigste. Akzeptieren, du weißt, wie sehr ich auch immer wieder plädiere dafür, nicht sofort in die Handlung zu gehen, nicht sofort in die Lösung, sondern einmal zu sagen, so ist es jetzt gerade, so fühle ich mich und so darf ich mich fühlen. Jetzt ist es gerade so. Durchschnaufen.
Ja, allein das.
Ja, lässt und allein das. Gell?
Ja.
Ja, im Buddhismus heißt es auch der heilige Seufzer. Ja. Dieses, was wir jetzt beide gemacht haben.
Das machen wir automatisch.
Mit Tönen,
ja. Ja.
Ganz viel. Das ist ein Ventil, das Spannung sofort abbaut. Auch ja. Gähnen ist so ein Ventil.
Stimmt.
Oder auch, wenn man mehr Speichelfluss hat oder man irgendwie anfängt zu schwitzen oder so. Das sind so Dinge. Da kommt eine Entspannung in dein Nervensystem hinein. Und dann kann man das natürlich nochmal verstärken mit bewusster Atmung, so wie du schon angesprochen hast. Wir signalisieren damit dem Nervensystem, wir können es uns leisten, lang und tief zu atmen. Es ist keine Gefahr, aber dafür müssen wir eben die Sprache des Nervensystems sprechen. Mhm. Und das spricht nicht Englisch, Deutsch, Japanisch oder irgendwas, sondern das spricht nur mit Bildern und nur mit Gefühlen. Deshalb müssen wir diese Schiene wählen. Und das schlechte Gewissen entsteht ja auch nur durch die Bewertung im Kopf.
Ja. Na klar.
Es ist ja nur deine Bewertung, wo du jetzt denkst, es ist so, wie es jetzt ist es nicht richtig oder so darf es nicht sein. Und es führt ja noch weiter, dass man sagen kann, die Kleine darf auch nicht wollen.
Stimmt, ja.
Die darf, die muss nicht. Ich meine, wer geht jeden Tag gern in die Arbeit? Wer, auch wenn es die liebste Arbeit ist, selbst Ronaldo sagt, ja, glaubt ihr, ich gehe jeden Tag gern um 6.30 Uhr auf den Fußballplatz. Ja. Liebe ich Fußball spielen? Ja, ich lieb's. Gehe jeden Tag gern auf den Platz und trainieren? Nein, ganz eindeutig nein. Das heißt, selbst wenn sie liebend gern grundsätzlich in den Kindergarten geht, gibt's Tage und darf es Tage geben, wo sie sagt, ich will nicht. Und manchmal ist es auch wichtig, dass sie lernt, ja, ich will nicht und ich kann das überwinden. Ich kann mich selber wieder regulieren und ich überlebe's. Das heißt, auch bei der Kleinen ist jetzt gerade, oder hat sie halt wahrscheinlich gerade eine wichtige Übung gemacht, im Sinne der Resilienz, im Sinne des, diese Erfahrung, ich kann was schaffen, was ich eigentlich nicht tun möchte, kann über mich hinauswachsen, wenn ich so will, und kann dann einen schönen Tag haben. Und das ist auch wichtig, die Kinder da zu begleiten. Vor allem holst du sie ja wieder ab, oder?
Genau. Am meisten freue ich mich heute, glaube ich, auf den Moment, wo ich sie wieder abhole.
Ja. Und dann macht sie ja beide Erfahrungen.
Stimmt.
Du machst die Erfahrung, okay, sie denkt schon längst nicht mehr drüber nach. Und das können wir, glaube ich, auch so von den Kindern so gut lernen. Die sind traurig, wenn sie traurig sind. Dann wischen sie sich die Tränen ab.
Ja.
Dann werden sie abgelenkt von irgendwas. Und dann ist der nächste Moment der wichtigste Moment.
Ja.
Irgendwann fangen wir dann an, so hängen zu bleiben in Momenten in der Vergangenheit.
Ja.
Und ein Teil des Coachings ist ja dann auch ganz oft, sich wieder bewusst zu machen, wo bin ich denn gedanklich? Ich bin hängen geblieben in der Früh. Schade.
Ja.
Weil das heißt ja, du bist gar nicht hier.
Ja.
Was muss ich denn jetzt tun, Anna, damit du ganz hierher kommst?
Ja.
Und ins Vertrauen kommst, dass deiner Tochter gerade gut geht. Weil wenn du jetzt erzählst, ich mache mir die ganze Zeit Gedanken drüber.
Ja.
Dann nehme ich mir an, ein Teil von dir ist jetzt auch bei deiner Tochter. Ist das so?
Wahr. Und mir hat das jetzt extrem geholfen, deine Blickweise. Weil, wie du sagst, unsere Kinder sind ja die besten Lehrmeister. Wir können uns so viel abschauen. Und wenn ich mir überlege, das stimmt, die geht da rein, die hat einen neuen Impuls, die sieht ihre Freundin, die spielt mit ihr und hat die beste Zeit ihres Lebens und der Vormittag oder die Früh ist wahrscheinlich schon wieder vergessen. Und wir, wie du sagst, hängen da drinnen und berauben uns der Möglichkeit eines schönen Tages, weil wir glauben, wir müssen jetzt traurig sein, weil das in der Früh schlecht gelaufen ist. Also das hilft mir gerade extrem. Es ist ja einfach dieses Durchatmen und sagen, so, aus. Und was ist jetzt, was kommt für uns jetzt als nächstes?
Ja.
Und ich führe gerade ein wunderschönes Gespräch mit dir und lass uns das doch genießen. Und nicht, es wird nichts verändern. Es wird den Vormittag nicht ungeschehen lassen. Der ist, wie er ist. Und er wird nicht anders, wenn ich jetzt da traurig bin oder zur guten Zeit habe.
Ja.
Das ist immer und ganz
merkst
guter
du, Reminder. Das ist einfach ganz viel auch, was erwartet man denn auch von den Kindern?
Ne? Ja.
Da sind wir dann vielleicht auch schon beim Thema Funktionieren.
Genau.
Gell? Beim Thema, du musst funktionieren und automatisch dann aber auch der Anspruch und das Kind natürlich auch, weil in unserem Leben, und ich kenne dein Leben ein bisschen einfach auch aus unserer Arbeit, die wir ja schon gemeinsam gemacht haben. Es ist ein volles Leben.
Ja.
Es ist ein reiches Leben. Es ist ein wunderschönes Leben. Nur ist es schon auch Tetris spielen, nenne ich es ja gern.
Absolut.
Ne? Auch bei dir, wo man dann
absolut
schon jeden Tag überlegen muss, wie passen die Bausteine so ineinander, dass am Ende des Tages alle wieder im Bett liegen, in ihrem eigenen, dass alles, was man sich vorgenommen hat oder vieles davon gemacht ist. Das heißt, es geht schon ganz viel. Es funktioniert nur, wenn alle funktionieren.
Ja.
Wie gehst denn du grundsätzlich an dieses Erwartungsthema heran? Ja, jetzt haben wir ja schon mitbekommen, da gibt's die Erwartung, bitte geh schnell in den Kindergarten.
Ja.
Na, so unbewusst oder bewusst, es schwingt auf jeden Fall mit.
Ja.
Wie ist es für dich generell im Alltag? Hast du da schon die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, Erwartungen auch einmal sein zu lassen? Gab es Momente für dich, wo du gemerkt hast, so wie ich mir das vielleicht in der Theorie vorgestellt habe, mit zwei kleinen Kindern geht's nicht?
Da muss ich gleich lachen.
Ja.
Die Momente gibt's, glaube ich, täglich.
Ja.
Dieses Aufwachen und sagen, hey, okay, heute ist der Plan schon wieder mal komplett nicht umsetzbar, weil einfach gewisse Faktoren man nie in der Hand hat. Und eigentlich ist es ja ein Jonglieren tagtäglich. Man hat so viele Bedürfnisse in einer Familie, man hat so viele unterschiedliche Herausforderungen, Tasks, die erfüllt werden müssen. Ich glaube, das größte Learning der letzten Jahre war, dass ich nicht planen kann. Und das war für mich gar nicht ohne, weil ich ein sehr sicherheitsliebender und auch planungsliebender Mensch bin. Und ich liebe es, Pläne zu machen. Und gleichzeitig habe ich in den letzten Jahren gelernt, es auch lieben zu lernen, Pläne über den Haufen zu werfen. Und ich habe auch festgestellt, die Erwartungen, die mache ich eigentlich alle selber.
Ja.
Der Druck, den ich spüre, das ist ja, liegt da alles bei mir. Ich glaube, ich muss jetzt die perfekte Mutter sein. Ich glaube, ich muss jetzt das und das und das und das auch noch schaffen und umsetzen und machen. Und das, da habe ich schon so, zum Glück in den letzten Jahren, bin ich da schon so runtergegangen, dass ich das jetzt mittlerweile fast mit einer Gelassenheit hinnehmen kann. Dass ich richtig mir dann denke, ja, gut, lachen wir drüber, weil was sollen wir machen? Sollen wir weinen oder lachen? Wir können uns jetzt entscheiden, wie gehen wir damit um?
Ja.
Es ist, die Babysitterin ist ausgefallen, es steht der Elternabend an. Was mache ich jetzt? Nimm jetzt meine Tochter mit. Die ältere Tochter, die, das war jetzt gerade kürzlich, diese Situation, die konnte ich noch zu einer Freundin bringen, aber die jüngere Tochter, da war jetzt niemand, dem ich sie anvertrauen konnte. Der Ali war unterwegs. Was mache ich dann? Ja gut, dann nehme ich es mit.
Lachen,
reinspazieren und sagen, ja, ich habe heute einen Gast dabei. Und dann wird da vielleicht der Elternabend ein bisschen trubeliger und es wird da hinten gespielt und teilweise vielleicht auch mal geweint. Aber das ist dann so. Das halte ich dann aus. Und
ja, und ich glaube, dass das gleichzeitig, was du jetzt gerade beschreibst, langfristig schon auch dazu führen kann, dass wir erschöpft sind. Mein Thema, wir haben vorher darüber gesprochen, ist ja ganz aktuell, weil es mich wirklich persönlich auch umtreibt.
Ja.
Chronische Erschöpfung.
Ja.
Chronische Erschöpfung bei Frauen. Jede vierte Frau ist im stillen Burnout. Das heißt, das ist nicht mit Pauken und Trompeten so, dass die sich verabschiedet von der Bühne des Arbeitens, Funktionierens und Lebens, sondern sind Frauen, die weiter funktionieren, aber nimmer Leben im Sinne von, ich fühle mich nicht mehr lebendig.
Ja.
Wo ist mein Platz? Wo ist mein Spielraum?
Ja.
Und die das gar nicht bemerken.
Ja.
Die es gar nicht bemerken. Die glauben, das ist normal. Und weil du jetzt sagst, du nimmst dann die Tochter mit. Jetzt könnte man sagen, ist es eine Errungenschaft oder ist es eben keine?
Es war ein Mangel an Alternativen.
Richtig.
Die Frage ist, wie gehe ich damit um?
Ja.
Ich habe mich kurz gestresst. Ich habe mich kurz wirklich, ich habe mir gedacht, scheiße.
Ja.
Jetzt komme ich da, also nach außen könnte man meinen, jetzt kommt da die gestresste Mutter, die es nicht hingekriegt hat, einen Babysitter zu organisieren und bringt ein Kind mit, das den ganzen Abend stört. Gleichzeitig haben wir gedacht, na gut, was habe ich jetzt für Alternative?
Ja.
Alles sind Eltern da drinnen. Alle müssen ich traue Ihnen zu, nachvollziehen zu können, wie es ist, wenn man jetzt gerade keine Alternative hat.
Absolut.
Und ich habe für mich dann geschafft, das irgendwie fast ins Positive zu ziehen. Gleichzeitig weiß ich, dass ich da halt schon einen gewissen Weg hinter mir habe, dass ich das schaffen kann, dass ich diesen Perspektivenwechsel schaffe. Und ich, was du erzählt hast mit dem stillen Burnout, ich fühle das sehr und ich bin 100% der Überzeugung, dass ich auch in diesen Phasen schon war und auch in diesem Gefühl schon war, wie es ist, wenn man eigentlich nur mehr funktioniert.
Mhm.
Und da hatte ich Monate, wo es mir so gegangen ist und es war mir nicht bewusst, dass das ein Burnout ist.
Ja.
Gar nicht.
Ja.
Und ich musste auch, also ich
habe. Weil es auch nicht so daherkommt, wie man das glaubt, ne?
Weil man auch gar nicht weiß, was dann wirklich die Symptome sind und ich finde das super spannend, dass du das ansprichst. Wir haben jetzt da Zuhörer und sicher auch viele ZuhörerInnen. Wie würdest du beschreiben, wie äußert sich das?
An einem Mangel an Lebensqualität für die Person an sich, die aber sich so dran gewöhnt hat, dass es eben lange Zeit selber nicht merkt. Ich finde den Ausdruck schön, home away from home. Du fühlst dich so zu Hause in deiner Erschöpfung, dass du gar nicht mehr mitkriegst, dass du erschöpft bist. Ja. Mein Aha-Erlebnis war ja, mein persönliches, warum ich mich jetzt so damit beschäftige, war ja, dass ich aus meiner eigenen Sicht heraus sehr viel für mich mache. Also ich meditiere, ich bin ein sehr bewusster Mensch, versuche auch das, was ich immer wieder auch lehre, wenn man so will, oder mitgebe, dass ich das selber auch umsetze, wie man das ja mir selbst verpflichtet. Und habe dann noch mehr meditiert im Frühjahr und habe mir dann gedacht, ich kaufe mir jetzt mal so eine Uhr, beziehungsweise bevor ich mir die Uhr gekauft habe, habe ich mir den Ring gekauft, so einen Smart Ring.
Ja.
Ein Wearable, um mal zu schauen, wie wirkt denn eigentlich meine Meditation? Da müsste ich ja jetzt dann tiefenentspannt sein und ich wollte es einfach mal evaluieren.
Dieser Ring zeichnet gewisse Körperfunktionen auf.
Genau, HRV, die Herzratenvariabilität, die zum Beispiel ein wichtiger Indikator ist für deine Stressresistenz. Also wie gut kann dein Körper auf Anspannung reagieren? Wie schnell kann er sich nach Anspannung wieder entspannen? Und da hatte ich ein sehr ernüchterndes Ergebnis, nämlich in dem Sinne, dass meine biometrischen Daten mir überhaupt nicht die Entspannung angezeigt haben, die ich mir gedacht habe, dass ich gerade habe.
Spannend.
Und dann haben wir gedacht, als allererstes, ja gut, das muss am Ring liegen. Also ich glaube, ich habe das falsche Messinstrument.
Du warst so der Überzeugung, dass das, was du praktizierst, wirkt.
Ja, voll.
Es hat sich für dich auch nach Entspannung angefühlt.
Ja, voll. Voll. Und dann habe ich eine Uhr geschenkt bekommen, weil wir einfach der Überzeugung waren, das kann nur jetzt am Gadget liegen.
Ja.
Naja, du kannst dir vorstellen, wie es war. Es war nicht,
angezeigt.
Genau, richtig.
Okay.
Und da habe ich mich begonnen, mit dem überhaupt zu beschäftigen, auch mit eben unserem autonomen Nervensystem, mit diesem Zusammenspiel von Anspannung, Entspannung, von Sympathikus und Parasympathikus und mit unseren Hormonen.
Ja.
Und bin draufgekommen, und das dürfte eben bei mir auch der Fall sein, dass über Jahre ich einfach über meine Grenzen gegangen bin.
Ja.
So sehr und so oft, dass mir meine Grenzen gar nicht mehr sehr bewusst waren, obwohl ich jetzt so ein bewusster Mensch bin oder glaube, so ein bewusster Mensch zu sein.
Ja.
Manchmal schon zu merken, ich bin erschöpft, aber eben auch zu sagen, das gehört dazu.
Ja.
Das muss so sein, eben genauso wie du. Ja, was soll ich jetzt machen? Tausende Situationen natürlich so sind.
Ja.
Was soll ich jetzt machen? Und auch das Gefühl, hey, da ist niemand mehr hinter mir. Ich habe jetzt kein Backup. Ich kann es jetzt nicht zu meiner Mama geben oder ich habe keinen Babysitter, keine Babysitterin. Der Mann ist irgendwo beschäftigt. Es bleibt an mir hängen.
Ja.
Diese tausenden Erfahrungen, wo eigentlich man gerade irgendwie das anders haben wollte, aber eben es nicht geht.
Ja.
Und du dich oft so empfindest es als Auffangnetz für ein Gesamtsystem.
Ja.
Nicht nur eben für dich alleine, so wie früher, sondern für deine Kinder, für das alles miteinander gut vernetzt ist im Sinne von, wann kommt die Babysitterin, wann, also dieser ganze Mental Load. Mhm. Und der setzt sich so rein, und das war bei mir offensichtlich auch so, dass wir so chronisch erschöpft sind, so viel Cortisol, so viel Noradrenalin in uns chronisch ausgeschüttet wird, dass wir ein neues Heim kreieren, ein Zuhause kreieren.
In dem du dich wohlfühlst.
Ja, in dem man glaubt, das ist normal, ja. Aber es ist eigentlich ein dysreguliertes Nervensystem, das versucht auszugleichen, was da ist und damit klarkommen muss über Jahre, was aber dann den Effekt hat, dass wenn du Entspannung machst, wenn du all diese Dinge wieder tust, die eigentlich ja propagiert werden, dass sie gesund sind und sicherlich auch gesund sind, aber nicht mehr wirken.
Spannend.
Es läuft das Radl weiter.
Ja.
Das läuft weiter, obwohl du eigentlich stehen bleiben könntest und obwohl du auch stehen bleibst, läuft in dir dein Rad weiter.
Ja.
Das heißt, dein Nervensystem hat verlernt, also es läuft von selber, unabhängig davon, ob du jetzt eigentlich eh Sonntag hast und Zeit für dich hast, die Kinder schon größer sind und gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit brauchen oder was auch immer. Und das war für mich tatsächlich ein Erwachen.
Das glaube ich.
Mhm.
Und du sagst, jede vierte Frau hat das.
Ja, jede vierte Frau. Also gibt es natürlich unterschiedliche Studien dazu, aber es sind auf jeden Fall sehr viele.
Was macht man dann, wenn man das feststellt?
Ja, du hast das ja zum Beispiel auch festgestellt oder jetzt gerade auch gesagt, ohne ein Messinstrument zu brauchen. Das heißt, oftmals ist es ja schon so, dass man eigentlich spüren, es ist viel. Das Bewusstwerden, dessen ist einmal der erste Schritt. Weil ohne dass man bewusst ist, kann es auch nicht ändern. Und sich bewusst zu werden, wir übernehmen Verantwortung für Gesamtsysteme. Wir als Frauen wissen, man gibt es viele Studien, dass letztlich Care-Arbeit, aber nicht nur die Aufgabenverteilung, weil da sind ja Männer auch schon super, dass sie Aufgaben übernehmen. Ja, so wie heute Ali, der macht es ja dann mit den Kindern. Und ihr seid ja, und das bewundere ich auch ganz offen in eurer Kommunikation. Mhm. Ich glaube halt, dass das ein Teil ist, ein total wichtiger Teil. Aber wer dann im Endeffekt dann wirklich wieder das Kind mitnimmt zum Elternabend, das ist in überwiegender Mehrzahl die Frau, die dann wieder die Lösung findet. Und das einfach einmal auch in Frage zu stellen, muss das tatsächlich so sein? Wo nehmen wir unser System zu wenig vielleicht in die Verantwortung? Was muss man substanziell nochmal ändern? Das wären die Dinge im Außen. Und dann wäre auch natürlich eine Haltungsfrage, was muss in mir, das, was du super schön schon angesprochen hast, an Erwartungen, Erwartungsmanagement, vor allem an sich selber, weil das sagt dann niemand. Ne? Da können wir jetzt viele Leute blamen um uns herum, aber was wir von uns selber erwarten, das ist der eigene Feind in uns, der uns eigentlich die meisten Probleme macht. Ich will damit das nicht kleinreden, dass es in unserem System Aufholbedarf gibt.
Ganz viel, ja.
Also das möchte ich wirklich nicht, ja? Wirklich nicht.
Ja.
Aber wir haben einen Gestaltungsspielraum und der liegt zwischen unseren Ohren und in unserem Herzen, dass wir uns selber ganz liebevoll und wachsam beobachten, was läuft denn da für ein Rad in mir?
Ja.
Und wie sehr bin ich von meinen inneren Antreibern getrieben, von diesem sei perfekt, sei schnell, mach es allen recht, krieg alles auf die Reihe.
Diese Glaubenssätze,
diese wirklichen Antreiber, die auch, wenn uns niemand zwingt, auch wenn irgendwer zu uns sagt, leg dich hin, was vielleicht nicht so oft passiert, wie wir es wollen, aber ich übernehme die Kinder oder ich mache das in der Arbeit, wir trotzdem hingreifen.
Genau.
Und diese Bereiche, glaube ich, sind relevant, um schon einmal eine erste Erleichterung zu spüren. Und ich glaube, dass das wichtig ist, das in den Alltag zu integrieren, weil es hilft dann eben nicht einmal im Jahr der Urlaub oder der Wellnessaufenthalt. Kannst du damit was anfangen? Ist das?
Das resoniert alles mit mir und ich kann das nur unterstreichen. Ich erzähle kurz, wie wir zwei uns kennengelernt haben.
Ja.
Ich habe ja auch in einer Phase, wo ich mit unserer jetzt kleineren Tochter dann zu Hause war im Wochenbett und auch danach in dieser Babyphase, mir aktiv Hilfe gesucht und war bei dir im Coaching. Und so haben wir uns ja ursprünglich kennengelernt.
Ja.
und habe erleben dürfen, wie wertvoll deine Arbeit und deine Ansätze sind, wenn es darum geht, diese eigene Haltung zu hinterfragen, neu zu definieren und mit diesen Glaubenssätzen zu arbeiten. Und ich kann nur sagen, also auch dein Podcast hat mir extrem weitergeholfen und auch einige blinde Flecken aufgezeigt. Stichwort People Pleasing, wir haben es vorher schon angesprochen.
Ja, ja.
Ganz, ganz viele, vor allem Frauen in meinem Umfeld, haben definitiv diese Veranlagung, es immer allen recht machen zu wollen.
Ja.
Und die Folge zum Thema People Pleasing, ich glaube, die habe ich mir dreimal angehört, weil ich so gebraucht habe. Weil ich finde, gerade wenn wir als Mütter eh schon so gefordert sind und körperlich am Limit sind und der Schlaf fehlt, und dann kommt auch noch unsere Tendenz dazu, es allen recht machen zu wollen, in unserem Umfeld auch noch Dinge abzunehmen, das finde ich ist eine sehr herausfordernde Mischung.
Absolut.
Und daran zu arbeiten hat mir extrem geholfen. Also
ja, danke, das freut mich sehr.
Kann allen Zuhörenden nur diese Folge empfehlen. Wir haben da auch einige, so du hast immer so schöne Visualisierungen und Übungen, Meditationsreisen, die du anwendest in deinem Coaching. Das hat mir extrem geholfen. Und das war sicher auch mit ein Punkt, wo ich sehr viel dann geschafft habe, auch umzuframen. Mhm. Und für mich neu zu definieren, welche Mama will ich sein? Und welche Glaubenssätze darf ich gehen lassen? Und wie definiere ich meine Rolle jetzt als nicht nur Mama, auch Mama, aber auch als Geschäftsfrau, auch als Ehefrau und auch als Person, die sich neu erfinden darf und jetzt auch sich neuen Themen widmen darf.
Ja. Ja, ist eine total spannende Lebensphase, in der du gekommen bist zu mir ins Coaching.
Ja.
Und wir haben ja oft mit der kleinen Maus, die mitgekommen ist,
ja,
damals.
In
ja,
der Phase, wo ja, ich gestillt habe.
Das war die Phase.
Dabei, ja.
Also auch da, ja, Vereinbarkeit, Frauen machen das. Es war noch nie ein Mann bei mir im Coaching mit kind,
Baby.
Mit Baby, aber auch dann später. Also ja, ich habe immer wieder auch 3-, 4-jährige Kinder mit bei mir im Coaching, weil es nicht anders geht.
Ja.
Weil es nicht anders geht.
Ja.
Und dafür mal Hut ab, dass du schon so früh, also noch in der Stillzeit, dich um diese Fragen wieder gekümmert hast.
Ja.
Weil eins muss man ja auch sagen, es ist schon auch eine wertvolle Zeit,
ja,
die wir da als Frauen haben können. Wenn wir eine Pause machen, weil wir Kinder bekommen oder ein Kind bekommen, uns da wieder, wie du sagst, zu überlegen, was kommt jetzt, was darf jetzt kommen, wie darf es 2.0 weitergehen.
Ja.
Und du bist natürlich insofern eine sehr spannende Frau, weil du ja sehr früh auch ins Unternehmertum gegangen bist, mutige Entscheidungen getroffen hast, noch bevor du die Kinder hattest. Mhm. Darf ich dich fragen, wie hast denn du das dann erlebt von dieser unternehmerischen Freiheit und diesem, ich mache jetzt, wie ich tue, ich bin kreativ, ich suche mir zusammen, also dieses selbstverantwortlich Leben gestalten. Wie bist du da damit umgegangen, dass das plötzlich ganz anders ist nach beiden Kindern, nach zwei Kindern?
Ja, es war nicht leicht.
Ja.
Ganz ehrlich, also
du hast ja Unterstützung auch dann eben geholt.
Ich habe mir Unterstützung geholt, ganz aktiv. Und ich habe auch, ja, ich bin auch ein Teil der Tränen durchschritten. Und das sage ich auch ganz ehrlich und offen, weil ich finde, das dürfen ruhig auch viele Mütter und Frauen hören, die vielleicht jetzt gerade an einem Punkt sind, wo sie sich denken, wer bin ich jetzt eigentlich?
Ja.
Es ist ein kompletter neuer, eine neue Definition der eigenen Person.
Mhm.
Und so vieles, was man war oder wie man sich definiert hat, rückt so in den Hintergrund, dass man es teilweise sogar vergisst, wer man war und was die eigenen Hobbys sind. Frag einmal eine Mutter mit kleinen Kindern, welche Hobbys hast denn du? Teilweise hat man es ja schon wieder vergessen, was man eigentlich gern tut.
Mhm.
Geschweige denn, es fühlt sich an wie in einem anderen Leben.
Absolut.
Dass man jetzt irgendwie auf Konzerte gegangen ist und das und das Instrument gespielt hat oder whatever. Und was auch so spannend ist, und plötzlich, wenn die Kinder dann ein bisschen älter werden und man hat wieder Kapazität,
ja.
Man wechselt sich ab mit dem Partner und man ist nicht mehr so gebunden jetzt an das Baby, wie es bei mir damals war. Und dann hat man einen halben Tag frei. Und dann diese komplette Überforderung mit dieser Freizeit.
Ja.
Was mache ich jetzt?
So wertvolle Stunden, gell? Wie nutzt man sie am besten?
Da kriegt man den absoluten Stress. Was soll ich jetzt als erstes machen? Und also das war für mich einfach wirklich, ja, es war ein sehr, sehr, sehr spannender und teilweise auch harter Prozess, mich wieder neu zu finden und gleichzeitig so bereichernd, weil so viele Erfahrungen und so viele Ebenen dazugekommen sind. Und weil ich finde auch, einmal diese Phase durchgemacht zu haben, wo man so wenig Zeit für sich hat und für die eigenen Bedürfnisse, macht das auch wieder so wertvoll.
Absolut.
Also wie ich jetzt genießen kann, wenn ich einen Tag für mich habe, wenn ich mit meinen Freundinnen unterwegs bin, wenn ich wieder so dieses Leben von früher Schritt für Schritt gerade zurückbekomme, ich feiere das, ich genieße das in vollen Zügen und dafür bin ich auch so dankbar, dass ich das einmal erlebt habe, wie es ist, das nicht zu haben.
Ja, weil der Vorteil vom sich verlieren ist ja der, dass man sich wieder neu finden
wieder
kann.
Wieder findet, ne? Genau. Vielleicht auch ganz neu findet. Und ich muss sagen, ich bin mehr denn je die Anna, die ich einfach innen drinnen bin. Ich erlaube
oder sein
mir,
willst.
Ich erlaube mir jetzt, die authentische Anna zu sein.
Schön.
Weil es für mich keine Alternative mehr gibt.
Ja.
Und das kommt dann irgendwie mit dieser ganzen Lebenserfahrung, mit dem Beobachten der Kinder, die auch ihr authentisches Ich leben. Die sind ja die besten Lehrmeister, wie wir es vorher schon gesagt haben.
Ja,
die Kinder
absolut.
Zeigen dir ja, spiegeln dir ja, wie das Leben gelebt werden will, wie sich das Leben ausdrücken will. Und wenn man das vor Augen geführt bekommt, denkt man, ich habe keine Zeit zu verschwenden.
Ja.
Es gibt keine Alternative.
Jetzt strahlen die Augen. Das ist schön. Ja, weil das ist so schön, wenn man vom Funktionieren, von diesem Modus von Tun, Tun, Tun hinein in dieses Sein kommt.
Ja.
Das ist, glaube ich, der Grund, warum wir auch da sitzen, weil uns das wichtig ist, uns beiden vielleicht auf verschiedenen Bühnen ein bisschen, weil du hast jetzt auch gesagt, was tue ich eigentlich gerne? Und ich weiß von dir, dass du irrsinnig gern kochst und dass dich das auch schon sehr lange begleitet. Kann man das so sagen? Ist das
definitiv
richtig?
Definitiv. Also das Thema Ernährung und Essen ist ja schon seit meiner Kindheit irgendwo ein Herzensthema, weil in meiner Familie sehr gern gekocht wurde. Meine Großeltern hatten schon eine Fleischerei in Salzburg und es war halt das Essen und Essen gehen und Kochen und gemeinsam zusammenkommen immer ein großes Thema.
Mhm.
Die erste Frage, wenn ich heimkomme, ist, hast du einen Hunger oder was hast du heute schon gegessen, so nach dem Motto. Also es ist einfach ein großes Thema und aber immer ein positiv besetztes
Thema.
Also nicht so wie andere sagen, dieses Food Noise, ich muss immer an Essen denken als Belastung, sondern eher als dieses positive, ich widme mich, es ist wie ein Hobby.
Mhm.
Ich denke gern an Essen, ich denke gern an Kochen, ich denke gern dran, was können wir uns heute Gutes tun.
Hatte das auch in dieser ersten Phase mit den Kindern geholfen? Hast du das genutzt als Ressource für dich? Diese Liebe zum Kochen, zum Essen?
Nicht. In dieser Phase finde ich es schwierig, dass man dann auch diese Muße und diese Zeit aufbringen kann. Da in dieser Phase der ersten Zeit mit Baby und mit Kleinkindern finde ich es sogar wichtig, sich gut zu überlegen, wie man zu einem guten Essen kommt, das mit wenig Aufwand entstehen kann, wo man sich
nicht
da
von einem selber vielleicht, sondern wirklich,
wo man sich da wirklich im Umfeld Menschen organisiert, die für einen kochen, ob man einen Lieferservice in Anspruch nimmt. Es gibt ein ganz, ganz tolles Angebot auch für Wochenbetternährung, wo das Essen in Gläsern kommt. Weil ich finde, da diese Muße aufzubringen, war selbst für mich schwer in dieser Phase.
Mhm.
Aber ich weiß, was für eine Ressource Ernährung sein kann.
Ja.
Und diese bewusste Ernährung und wirklich zu wissen, was einem gut tut in der jeweiligen Phase. Und ich habe da Ich setze mich mittlerweile beruflich seit 10 Jahren damit auseinander. Ich war vorher ja lang in der Medien- und Filmproduktion und habe dann mit 28 noch einmal ganz neu gestartet mit dem Thema Ernährung. Und meine Basis war die traditionell chinesische Medizin, mit der ich mich ganz intensiv auseinandergesetzt habe. Und der Ansatz in der traditionell chinesischen Medizin lautet, es geht ums Individuum. Man schaut sich wirklich den Menschen per se an, mit den ganzen Umständen, mit dem Job, mit der Lebensphase, in der sich dieser Mensch befindet, mit der persönlichen Konstitution, dem Alter, allem drum und dran, und arbeitet gemeinsam mit diesem Menschen ein Konzept aus, was diesem Menschen gerade gut tut. Und das resoniert so mit meiner Haltung, weil ich sage, es gibt nur individuelle Lösungen. Es gibt kein Gießkannenprinzip in der Ernährung, wo man sagt, ernährt euch alle so und allen geht's gut, weil wenn es so einfach wäre, dann hätten wir keine Krankheiten und keine großen Ernährungsthemen. Und wir wissen alle, also Ernährung ist mehr denn je ein Riesenthema.
Absolut.
Es gibt einen Grund, warum Social Media voll ist von Ernährungstipps.
Absolut.
Weil jeder sucht nach der einen Lösung, um sich fit zu fühlen, um gesund zu bleiben, um abzunehmen. Aber die eine Lösung gibt's eben nicht. Es gibt nur eine für dich passende individuelle Lösung. Mhm. Und da Menschen zu helfen, Menschen zu beraten, diese individuelle Lösung zu finden, ist meine Mission. Und das liebe ich über alles.
War total schön.
Weil ich stehe dafür ein, dass Ernährung nicht kompliziert sein muss, dass Kochen nicht kompliziert sein muss, dass es oft ganz einfache Tricks sind, die ich anwenden kann, um zu einem gesunden Essen zu kommen oder zu einem wohltuenden Essen, und dass ganz viel Wissen schon im Körper steckt und wir uns nur wieder erlauben dürfen, auf den eigenen Körper zu hören und auf unsere Intuition zu hören. Und das zu schulen und da anzusetzen, ist super, super spannend.
Wenn ich da so zuhöre, dann geht's da um viel mehr als Nährstoffe aufnehmen. Das macht richtig immer Lust aufs Essen und Kochen, wenn man dir zuhört, wenn ich dir jetzt zuhöre. Das gefällt mir so gut, wenn du erzählst, dass Ernährung, das Essen was Positives ist.
Genau so ist es nämlich.
Und ich finde es schön, dass du diese Erfahrung auch hast, dass du so sozialisiert bist. Oft kommt ja Interesse aus dem heraus, dass man selber da irgendwie eine schwierige Geschichte hat oder hatte. You teach what you most have to learn. Ja,
ja,
Ich habe selber meinen Weg da erst finden müssen und jetzt gehe ich da auch in die Beratung, weil ich weiß, wie das ist. Bei dir dürfte es jetzt ganz anders gewesen sein.
Bei mir gibt's beides. Bei mir gibt's beide Erfahrungen. Einmal diese sehr positive Konnotation aus der Kindheit und aus diesem gemeinsamen Essen, und gleichzeitig natürlich auch habe ich auch selbst die Erfahrung mit der traditionell chinesischen Medizin gemacht, dass sehr viele Unverträglichkeiten, die ich hatte, plötzlich über die Ernährung, die an den Konstitutionstyp angepasst ist, verschwinden. Und das war für mich ein totales Aha-Erlebnis. Und der Grund, warum ich jetzt vor allem Frauen in herausfordernden Situationen mit kleinen Kindern, in einem stressigen Job helfen möchte, ist, dass ich das genauso erfahren habe, wie es ist dann eben mit kleinen Kindern, wie komme ich zu einem gesunden Essen, welche Lösungen gibt's da? Und da bin ich drauf gekommen, es gibt immer kreative Lösungen.
Ja, manchmal ist es die Nachbarin.
Ja.
Entschuldige, dass ich die jetzt unterbreche,
ja,
aber ich kann mich heute noch erinnern, das ist jetzt immerhin 20 Jahre her, wie meine Nachbarin damals im 2. Bezirk mir Essen vor die Tür gestellt hat. Ich war gerade gestillt, ich bin relativ frisch vom Krankenhaus zurückgekommen, war komplett überfordert mit dieser Stillsituation, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, ich bin die einzige Frau, bei der Stillen nicht auf Anhieb funktioniert, und ich bin die einzige Frau, die es nicht schafft, mein Kind zu sättigen, dass es dann glücklich in meinen Armen liegt. Ich habe mir echt gedacht, das ist jetzt mein Leben. Ich werde hier auf dieser Couch liegen, sitzen, mein Kind wird bei mir sein, wir werden verbunden sein, ich werde stillen, und that's it. Weil von der Erfahrung her, ich habe eine Dreiviertelstunde gestillt, mein Kind war 10 Minuten zufrieden und dann ist wieder von vorne losgegangen.
Ja.
Und in diesem Moment ist die Klingel gegangen, meine Nachbarin war da und hat mir ein frisches, ich weiß es bis heute, ein Hühnerbrustfilet mit Reis und einer super guten Soße. Ich habe das gegessen. Es war die beste Mahlzeit meines Lebens. Also auch dieses Bedürfnis, auch dieses vielleicht bitte auch für alle zu Hause, die Mamas in der Umgebung haben, die gerade kleine Kinder haben, ihr könnt ihnen keine bessere, größere Freude machen, als mit einem selbstgemachten Essen, warmen Essen, wo sie nichts mehr machen muss, vorbeizuschauen, ohne lang zu reden, ohne lang irgendwas, weil die ist gleich wieder gegangen. Die hat nur gesagt, du, ich habe gekocht. Ich habe mir gedacht, du magst vielleicht auch was. Hat mir diesen Topf in die Hand gedrückt und das, ich hab's nicht fassen können. Ich habe es wirklich nicht fassen können. Ja. Also bitte auch da manchmal vielleicht an die Nachbarin zu denken. Mhm. Das ist eine Erfahrung, die vielleicht ein Leben lang erhalten bleibt.
Ja.
Also da habe ich dann auch nochmal mitbekommen oder mir ist richtig bewusst geworden, wie wichtig das leibliche Wohl ist für seelische Wohlbefinden auch.
Genau.
Und so wie du es jetzt auch gerade erzählt hast, ist es ja auch ähnlich, dass wir in der Ernährung oft diese Intuition verlieren. So wie ich es vorher mit dem Nervensystem und mit der mentalen Belastung gesagt habe, eigentlich genau das gleiche körperlich. So von der These her, wir kommen auf die Welt und dabei wissen wir es noch.
Ja.
Und dann sind wir auch dann away, home away from home. Also wir haben dann auch eine Ernährungsgewohnheit oder Gewohnheiten und glauben, das passt.
Ja.
Und irgendwie passt es aber auch nicht. Ja. Also wir spüren schon, vielleicht Verdauungsprobleme oder sonstiges oder Schlafthemen oder was auch immer, wissen aber nicht genau, was ist es.
Ja.
Und da auch wieder in Beratung zu gehen und sich auch unterstützen zu lassen, was sehe ich vielleicht nicht, welche Lebensmittel kenne ich vielleicht gar nicht, welche Rezepte oder Möglichkeiten zu kochen gibt's vielleicht noch, ne? Das finde ich dann einen schönen Prozess und eine gute Parallele, auch da zu sagen, wo ist denn wirklich mein Zuhause? Was tut mir denn wirklich gut?
Genau.
Und Schritt für Schritt erst wieder in diese Intuition hineinzufinden, mit Hilfe neuen Wissens.
Genau, das ist es. Genau, was du sagst. Es ist so spannend. Es kommen Menschen in die Beratung und man fragt sie, ja, wie ist denn die Verdauung? Und sie sagen, ja, ganz normal. Und dann kommt man drauf, das ist alles andere als normal. Mhm. Aber für die Person ist es schon so normal, dass sie es gar nicht mehr als
Verstopfung ist normal.
Ja, ganz normal.
Ja, genau, ist ganz normal.
Oder Durchfall, ganz normal. Ganz das ist immer schon so gewesen.
Ist schon, ja.
Und da auch eben dieses Bewusstsein zu schaffen, hey, es gibt da noch viel mehr. Das ist keine passende Ernährung. Das Verdauungssystem kann eigentlich ganz anders. Und das wirkt sich ja auch auf die ganze Energie, auf den ganzen Körper aus. Das ist ja, geht ja von einem Tag auf den anderen. Wenn da plötzlich wieder das Ganze in Schwung kommt und das ganze System, das kriegt, was es braucht, der Stoffwechsel, das kriegt, wonach er eigentlich lechzt, wird man sofort einen Unterschied merken. Das dauert gar nicht lange.
Absolut.
Überhaupt nicht lange.
Und kurzfristig wird es vielleicht mal eine Umstellung sein und wird es vielleicht mal wirklich aus der Komfortzone raus sein, nehme ich an, ne? Wenn man so ganz...
Sofort diese positive Verstärkung.
Super.
Also ich merke, sobald man die Ernährung einmal umstellt und merkt, wow, ich habe Energie nach dem Essen. Ich muss mich nach dem Essen nicht hinhauen und schlafen, weil ich so fertig bin. Das ist ja ein absolutes Aha-Erlebnis und das ist dann gar keine Frage, ob ich jetzt dranbleibe oder ob ich motiviert bleibe, sondern wenn ich das einmal spüre, dann will ich dahin wieder zurück.
Hm.
Und dann kann man ruhig die Ausnahmen machen. Ich bin da auch die Letzte, die da irgendwie dogmatisch ist. Ich esse auch oft Sachen, die unpassend sind, aber ich mache es bewusst.
Ich wollte schon fragen vorher, weil ich habe mir nicht getraut, ob es bei euch jetzt nur mehr frisch zubereitetes Essen gibt, mittags und abends. Und
es gibt sehr oft frisch zubereitetes Essen, auch abends, weil es mir wichtig ist, auch abends zu kochen, weil ich es gerne mache. Aber genauso gibt es für uns auch diese Notlösungen, wenn wir auf Roadtrip sind und ja, was essen wir jetzt? Und es gibt nur mehr dieses eine Fastfood-Restaurant. Ja, dann gehe ich da rein. Ganz ehrlich, dann gibt's halt einmal Pommes.
Mhm.
Ich finde es auch ganz gefährlich, wenn man sich gewisse Dinge gar nicht mehr erlaubt.
Ja.
Weil, also auch aus der Ernährungspsychologie, und du bist ja auch Expertin als Psychologin, du, alles, was man mit Druck macht, erzeugt Gegendruck. Und wenn ich mir jetzt das sage, ich darf das nie wieder in meinem Leben essen, das wird immer lauter, das wird immer präsenter. Und ich, oh Gott, ich darf nie wieder Süßes, ich darf nie wieder Eis. ich höre ja dann nur mehr Eis.
Ja, absolut.
Und wenn ich aber weiß...
Das Gehirn kennt es nicht, ne?
Na, genau.
Ja.
Und wenn ich aber weiß, wenn ich Bock habe im Sommer auf ein Eis, dann esse ich das. Und das esse ich auch liebend gern und ich genieße es.
Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Schön, dass du ihn auch erwähnst, weil das ist, glaube ich, in unserer beider Arbeit wichtig, dass man einerseits diesen Weg geht von, was ist denn jetzt wirklich für dich Heimat? Und zwar artgerecht, sage ich gern.
Ja.
Das klingt vielleicht ein bisschen animalisch. Ne? Aber wir sind Wesen, ja. Wir sind sinnliche Wesen, sehr individuell. Same, same, but different. Mhm. Ja, also in unseren Grundbedürfnissen ähnlich und doch jeder wieder anders, jede wieder anders. Wunderschön. Und dass man sagt, okay, ja, das sind Möglichkeiten, wie du wieder zu dir nach Hause findest. Aber da geht's nicht um höher, schneller, weiter. Es geht nicht um diesen Selbstoptimierungs, man könnte schon sagen, Trend oder vielleicht sogar ein bisschen Wahn.
Ja.
Ne? Also auch Longevity ist ja da jetzt auch ein Riesenthema, genau. Und ein großes Schlagwort. In meiner Arbeit, ich kann jetzt nur für mich sprechen, würde es aber dann auch gerne dich fragen, geht's nicht so sehr darum, wie können wir so lang wie möglich leben, sondern in welcher Qualität leben wir, was ist für uns tatsächlich eben artgerecht.
Genau.
Und das bin ich vielleicht so ein bisschen auch in der Resonanz wieder, bei diesem Resonanzbegriff. Was ist unsere ureigene Schwingung? Was ist unsere Natur?
Mhm.
Und dort wieder hinzufinden.
Mhm.
Da wären dann die Dinge ganz einfach.
Ja.
Weil für einen Baum ist ja auch nicht so kompliziert zu wachsen.
Ja.
Und das können wir uns eigentlich aus der Natur wieder abschauen, nicht? Der Baum nimmt die Nährstoffe, die er braucht, aus dem Boden, vom Himmel, vom Regen, von überall her, von der Sonne. Und alles andere gibt er wieder weiter.
Mhm.
Und für mich ist da immer wieder, die Geschichten, die Natur erzählt, sind da immer wieder, glaube ich, auch sehr, sehr schön.
Und inspirierend.
Und inspirierend.
Genau.
Nicht zu viel, nicht zu wenig, aber jetzt nicht im Sinne von, ich muss irgendwo hin, damit es gut ist, sondern wie kann ich denn in dem, wie es jetzt ist, mit auch vielleicht kleinen Veränderungen, klar, aber grundsätzlich einmal sagen, so wie es ist, ist es gut, ich kriege die Dinge dazu, ich darf lernen, ich darf lebenslang lernen, aber ich darf nicht erst dann glücklich sein und lebendig sein, wenn.
Ja.
Also dieses Wenn-Dann-Denken.
Ja.
Ne? Wenn ich dann jetzt mit gesunder Nähe ist mein Leben perfekt und jetzt ist es alles blöd. Oder wenn die Kinder dann größer sind.
Dann, also das, genau.
Kann ich da auch gleich sagen, es funktioniert nicht, weil, das funktioniert nicht, weil mein größter oder mein ältester Sohn ist jetzt 20.
Ja.
Und wenn man sich Sorgen machen möchte, dann kann man es ein Leben lang tun.
Das bringt mich zu meiner Abschlussfrage an dich, wenn ich die noch stellen darf. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber es macht so Spaß, mit dir zu plaudern. Und das interessiert mich jetzt noch, weil du bist mir ja ein bisschen voraus. Wie du sagst, dein Ältester ist schon 20, meine Älteste ist jetzt 6. Gibt's irgendwas, was du uns Eltern von kleineren Kindern jetzt mitgeben könntest? Es heißt ja immer, kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme. Ich möchte es immer nicht. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, sowas zu generalisieren. Aber rückblickend jetzt da auf die Zeit, wo deine Kinder klein waren, gibt es irgendeinen Satz oder irgendetwas, was du sagst, das könntest du uns mitgeben?
Ich möchte vielleicht gleich anschließen an das, was wir gerade jetzt vorher gesagt haben. Dieses Wenn-Dann-Denken aufzuhören. Jetzt ist eine extrem wertvolle Zeit. Jetzt mit den Kindern so, wie sie sind. Es muss sich nichts ändern, damit du voll eintauchen kannst in dein Mama-Sein, in dein Papa-Sein, in das Jetzt, das ist alles, was wir haben. Das ist vielleicht das Wichtigste, das ich mitgeben will. Jetzt. Jetzt deinem Kind in die Augen schauen. Jetzt mit deinem Kind spielen. Jetzt spüren und Ja sagen zu dem, wie es ist.
Mhm.
Da gibt's so schön auf Insta, muss ich nur kurz sagen, so ein Reel. Da sagt eine 38-jährige Frau in die Kamera, ich bin 80, aber stell dir vor, heute bin ich in diesem Körper aufgewacht mit 38 und ich habe an meinem Körper heruntergeschaut und habe mir gedacht, Wahnsinn, wie jung bin ich?
Ja.
Und dann habe ich auf den Treppen meine kleinen Kinder gehört, wie sie zu mir ins Schlafzimmer kommen. Und die haben die Tür aufgemacht und ich habe meine Kinder wieder ganz klein gesehen und die sind zu mir ins Bett gelaufen und hochgesprungen und ich habe sie umarmt und es war das Schönste des Tages. Und dann schaue ich aufs Display, es läutet und ich sehe meine Mama. Meine Mama ruft mich an. Meine Mama lebt noch und ich kann mit meiner Mama reden. Und so geht es dann weiter und das ist so berührend. Und genau das ein bisschen vorwegzunehmen. Das ist nicht selbstverständlich. Diese Zeit vergeht und irgendwann wünschen wir sie uns zurück oder würden, wenn wir noch einmal in der Situation wären, unsere Kinder noch einmal mit ganz anderen Augen sehen, unsere auch manchmal Arschengel, wie ich gern sage, ja, unsere Lehrmeisterinnen, unsere Partner, alle, die vielleicht jetzt alle nicht perfekt sind, nochmal sagen, danke, dass ihr da seid, danke, dass ihr lebt, danke, dass ihr mit mir dieses chaotische Leben lebt. Und dazu möchte ich immer wieder gerne ermuntern. Und auch in meinem Buch natürlich Mama mit Söhnen, da steht es auch drinnen mit voller Hochachtung für diesen chaotischen Alltag, den wir alle miteinander gemeistert haben und meistern. Auch an dich, Anna.
Danke, Doris. Ich weine. Danke für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich für deine Offenheit, für das, dass wir das jetzt hier gemeinsam machen. Ich feier dich für deinen Mut, immer wieder neue Wege zu gehen, deine neuen Projekte. Du gehst auch immer wieder gern aus deiner Komfortzone heraus. Hast mir gerade vorher erzählt, dass es wieder soweit ist, dass du ab jetzt ganz neu auch Einzelberatungen machst. Also für all die, die das jetzt interessiert, die sich angesprochen fühlen von deinem Zugang, Ernährung nochmal genau unter die Lupe zu nehmen, vielleicht sich Zeit zu nehmen, auch zu schauen, ist es wirklich meine Ernährung, die ich gerade auch konsumiere, so wie ich es mache. Also bitte gerne an die Anna, ich kann sie nur wärmstens empfehlen. Alleine diese kurzen Gespräche vorher über die Supplements waren für mich schon wieder total bereichernd. Insofern danke für diese Offenheit, danke für die Gelegenheit. Wir sitzen hier am Küchentisch. Du lässt mich ganz nah rein in dein Privatleben. Also vielen, vielen lieben Dank für dein Vertrauen. Und euch wünschen wir jetzt, was wünschen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern?
Horcht's gut auf eure innere Stimme und lebt das Leben jetzt, das ihr euch wünscht. Danke, Doris, für deinen Input. Und ich kann es nur einmal zurückgeben. Also die Arbeit mit dir hat mein Leben wirklich unheimlich bereichert, wenn nicht sogar einfach verändert.
Oh, danke für dein Wirken. Danke.
Also schönen alle. Tag euch ja. allen und bis bald.
Bis bald. Schön, dass du mit dabei warst. Hier nochmal kurz die Stimme aus dem Off. Für die nächste Folge öffne ich meine Podcast-Türen wieder für einen Gast. Diesmal ist es Vera Steinhäuser. Sie hat das Buch Die Machtzentrale geschrieben. Wir werden also über Macht, über Frauen, über Wirksamkeit, Vereinbarkeit und vieles mehr sprechen. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Alles Liebe bis dorthin. Baba.